Hallo liebe Studis, hier ist eine neue Podcast-Folge und das Thema ist diesmal Faktorraum, Faktorräume. Auf speziellen Wunsch gibt es jetzt eine Folge nur dazu. Ich werde anhand einiger Beispiele versuchen, nochmal das Konzept zu veranschaulichen, ein bisschen was dazu erklären. Was hat es mit diesen Repräsentanten auf sich? Wie kann man sich das vorstellen, zumindest in den Vektorräumen, die man sich überhaupt vorstellen kann? Und dann möchte ich noch ein paar allgemeine Dinge besprechen. Wenn Sie also jetzt nicht alles interessiert, dann ist hier so eine Art Fahrplan zur Orientierung. Zuerst bespreche ich ein Beispiel in R², dann ein sehr ähnliches Beispiel in R³ und danach werde ich dann allgemein was dazu sagen, wie man eine Basis für einen Faktorraum finden kann. Auch da gibt es ein konkretes Beispiel und danach allgemeine Bemerkungen. Unter anderem werde ich erklären, wie man die Dimensionsformel für Faktorräume beweisen kann mit Hilfe von Vektorraumhomomorphismen. Ja, das ist der Plan für diese Folge. Dann legen wir mal los. V soll R² sein in diesem Beispiel, über dem Körper R definiert. Und der Teilraum, den ich mir angucken möchte, heißt U. Der wird erzeugt von dem Vektor minus 1, 0. Okay, das ist ein schöner eindimensionaler Teilraum. Und wie können wir uns das jetzt vorstellen? Na, ganz anschaulich. R² ist jetzt die Tafelebene. Da haben wir eine x-Achse und eine y-Achse und die x-Achse formalisiere ich jetzt als Erzeugnis des Vektors 1, 0 und die y-Achse formalisiere ich als Erzeugnis des Vektors 0, 1. Gut, wo liegt jetzt das U? Naja, das Erzeugnis von minus 1, 0 ist das gleiche wie das Erzeugnis von 1, 0, denn der eine Vektor ist ja einfach nur das additive Inverse vom anderen. Und das heißt, dass U nichts anderes ist als die x-Achse. Das ist einfach eine Gerade in R² durch den Nullpunkt und zwar ist es genau die x-Achse, das, was ich vorhin als x-Achse bezeichnet habe. Okay, wie können wir uns jetzt den Faktorraum V modulo U vorstellen? Na, erstmal ist es ja formal die Menge aller klein v plus U, wobei V aus V kommt. Das heißt, wir nehmen den Teilraum U und addieren immer noch einen Vektor dazu. Auf die Art und Weise bekommen wir eine Menge von Vektoren. Das kleine v nennt man Repräsentant. Und ich bespreche jetzt mit Ihnen mal vier Beispiele für solche Elemente des Faktorraums, also für solche Restklassen. Die Vertreter, die ich mir ausgesucht habe, sind 1, 1, 0, 1, minus 2, 0 und 3, minus 1. Schauen wir, was passiert beim Repräsentanten 1, 1. 1, 1 plus U, oder in der Vorlesung habe ich es, glaube ich, andersrum geschrieben, U plus V, also U plus 1, 1. Wie sieht diese Menge aus? Na, da müssen wir jetzt den Vektor 1, 1 mit allen möglichen Vektoren aus U kombinieren und diese Summen bilden genau die Menge der Vektoren in der Restklasse U plus 1, 1. Dafür muss ich mir nochmal klar machen, wie U aussieht. U besteht aus allen skalaren Vielfachen des Vektors 1, 0. Haben wir uns vorhin überlegt, das ist einfach die x-Achse. Die Elemente aus der Restklasse, U plus 1, 1 haben also die Gestalt klein u plus 1, 1, wobei u aus u kommt. Das ist also dann Lambda mal 1, 0 plus 1, 1, wobei Lambda aus R kommt. All diese Vektoren für all diese Lambda bilden die Menge u plus 1, 1. Und jetzt schreibe ich das nochmal anders als Menge hin. U plus 1, 1 ist die Menge aller Vektoren der Form Lambda plus 1, 1, wobei Lambda aus R kommt. Das Lambda gibt sozusagen an, wo ich mich auf der x-Achse bewege. Das Lambda ist der Skalar, der vor dem Erzeuger 1, 0 für U stand. Und der Rest, dieses 1, 1, kommt von dem Repräsentanten her, den wir uns genommen haben. Was ist das jetzt anschaulich? Na, wenn wir uns die Vektoren in der Menge mal angucken, dann sehen wir, die zweite Komponente ist immer 1. Die erste Komponente kann jede reelle Zahl sein, denn mit Lambda plus 1 erwischen wir jede reelle Zahl, die möglich ist. Heißt also, wenn wir die Punktmenge mal aufmalen, dann kriegen wir eine Gerade, die parallel zur x-Achse ist und die um 1 nach oben verschoben ist. Die 1 in der zweiten Komponente ist sozusagen 1 auf der y-Achse. Und dann parallel zur x-Achse bekommen wir eine Gerade, das ist genau die Menge u plus 1, 1. Jetzt machen wir das nochmal mit dem zweiten Vertreter, 0, 1. U plus 0, 1, leiten wir uns genauso her, ist die Menge aller 0, 1 plus Lambda mal 1, 0, wobei Lambda aus R kommt. Und dann schreibe ich das wieder kompakt hin. Das ist die Menge aller Lambda, 1, wobei Lambda aus R ist. Hier sehen wir wieder die 1 in der zweiten Komponente. In der ersten Komponente steht Lambda. Das kann jede reelle Zahl sein. Das heißt, wir kriegen nochmal die gleiche Gerade, parallel zur x-Achse, um einen nach oben verschoben. Heißt also, dass diese beiden verschiedenen Vektoren, 1, 1 und 0, 1, die gleiche Restklasse von u repräsentieren. Wir bekommen die gleiche verschobene Gerade. Und wenn Sie Lust haben, dann drücken Sie jetzt auf Pause, blättern Sie in der Vorlesung zurück oder gucken Sie in die Übungsserien und schauen Sie nach, woran das liegt, dass diese beiden Repräsentanten die gleiche verschobene Gerade liefern. Das kann man sich nämlich überlegen, bevor man das ausrechnet. Frage für Fortgeschrittene. Okay, hier kommt der nächste Repräsentant. Minus 2, 0. Gleiche Idee, das ist die Menge aller Lambda mal 1, 0 plus minus 2, 0, wobei Lambda aus R kommt, schreibe ich kompakt hin. Das ist die Menge aller Vektoren der Form minus 2 plus Lambda, 0, wobei Lambda aus R kommt. Moment, jetzt steht in der zweiten Komponente 0. Das heißt, wir landen auf der x-Achse. Mit minus 2 plus Lambda erwische ich jede mögliche reelle Zahl, denn für Lambda darf ich ja alles einsetzen. Das heißt, ich bekomme einfach nochmal die x-Achse. Anders gesagt, wenn ich den Repräsentanten minus 2, 0 benutze, dann verschiebe ich den Teilraum U gar nicht. Der bleibt, wo er ist. Auch das kann man sich überlegen, wie kann man das dem Repräsentanten ansehen, dass man hier den Teilraum gar nicht wegschiebt, sondern dass er da bleibt, wo er ist. Und letzte Möglichkeit, jetzt aus unseren Beispielen, U plus 3 minus 1. Die Umformung zwischendurch lasse ich weg. Ich kombiniere wieder den Vektor 3 minus 1 mit allen möglichen Vektoren aus U. Und dann kommt folgende Menge raus. Vektoren der Form 3 plus Lambda, minus 1, wobei Lambda aus R kommt. In der ersten Komponente kann ich wieder alles erwischen, indem ich Lambda durch alle reellen Zahlen laufen lasse. In der zweiten Komponente habe ich eine minus 1. Diesmal wird die Gerade also nach unten verschoben. Die geht jetzt durch minus 1 auf der y-Achse und läuft immer noch parallel zur x-Achse. Okay, was hatten jetzt diese Beispiele gemeinsam? Die Gerade wird immer parallel verschoben. Sie wird nicht gedreht oder sonst irgendwie komisch bewegt. Und man kann am Repräsentanten erkennen, wohin sie verschoben wird. Denn die zweite Komponente im Repräsentanten, die hat uns immer gesagt, wohin das verschoben wurde. Die 1 in den ersten beiden Beispielen in der zweiten Komponente hat uns gesagt, wir schieben um einen nach oben. Und die minus 1 im letzten Beispiel hat uns gesagt, wir schieben um einen nach unten. Das ist also sehr anschaulich. Und indem Sie jetzt in der zweiten Komponente durch alle reellen Zahlen durchlaufen, kriegen Sie alle möglichen verschobenen Geraden, die parallel zur x-Achse sind. So, das war jetzt ein Beispiel in r² mit einer Gerade, die wir sehr gut kennen. Wenn Sie möchten, dann nehmen Sie sich jetzt eine andere Gerade her durch den Nullpunkt, also auch wieder einen eindimensionalen Teilraum von r² und überlegen Sie mal, wie da die Verschiebungen aussehen. Ist das da auch wieder parallel oder passiert irgendwas anderes? Spielen Sie einfach ein bisschen mit dieser Idee. Wenn Sie möchten, können Sie das Ganze jetzt auch noch hochheben in den Vektorraum r³. Den kann man sich noch vorstellen. Bei r⁴, r⁵ und so weiter wird das schwieriger. In r³ können Sie die gleiche Idee auch mit Geraden durchführen, die Sie verschieben. Aber hier gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Sie können nämlich auch Ebenen hernehmen. Was ist der Unterschied? Na, gerade bei r², da hatten wir als einzige interessante Teilräume die eindimensionalen Teilräume. Denn ein Teilraum von r² kann ja nur Dimension 0, 1 oder 2 haben und 1 war hier das Einzige, was irgendwie interessant war. Bei r³ haben wir mehr Möglichkeiten. Wenn Sie einen eindimensionalen Teilraum betrachten, ist es einfach eine Gerade durch den Nullpunkt. Warum? Das überlegen Sie sich am besten selbst und es könnte sein, dass das jetzt gerade ein Spoiler ist für eine Übungsaufgabe. Mal gucken, ob ich die genauso stelle. Jedenfalls können Sie das Ganze mit Geraden machen und können dann wieder den Faktorraum betrachten und Repräsentanten auswählen und gucken, was passiert mit der Geraden. Bedenken Sie dabei bitte, wenn Sie sich das jetzt vorstellen, dass Sie eine Gerade durch den Nullpunkt in r³ auf mehr unterschiedliche Arten parallel verschieben können, als Sie das in r² können. Da ist jetzt räumliches Vorstellungsvermögen gefragt. Mir macht sowas Spaß. So, jetzt Ebenen. Zweidimensionale Teilräume von r³ können wir als Ebenen anschaulich interpretieren, wieder durch 0, 0, 0. Und hier ist ein Beispiel. Sie könnten als Teilraum U nehmen das Erzeugnis der Vektoren 2, 0, 0 und 0, 0, minus 1. Natürlich über R. Das ist ein zweidimensionaler Teilraum, kann man sich vorstellen als Ebene durch 000. Überlegen Sie mal, wie diese Ebene liegt. Und dann überlegen Sie sich, dass man jetzt die gleiche Idee wie vorhin, nämlich immer einen Repräsentanten hernehmen und gucken, welche Restklasse rauskommt, dass man diese Idee benutzen kann, um hier die Elemente des Faktorraums V modulo U zu verstehen. V ist jetzt R hoch 3, U ist der Teilraum, den ich gerade gesagt habe. Und dann kriegen Sie verschobene Ebenen. Und wieder ist ja die Frage, was kann da passieren? Was für Verschiebungen sind möglich? Kann sich da irgendwas drehen, verzerren, komisch bewegen oder sind es auch wieder Parallelverschiebungen? Überlegen Sie mal, was da passiert. Und woran kann ich erkennen am Repräsentanten, ob die Ebene sich verschiebt und wenn ja, wohin? Ob nach oben oder unten? Das ist alles sehr interessant. Ach so, oben, unten muss ja gar nicht sein. Es kann ja auch rechts, links sein, vorne, hinten oder irgendwie schräg. Sie wissen, was ich meine. Viel Spaß damit. Ich habe hier ein bisschen rumgespielt und hatte sehr viel Spaß beim Basteln, Malen und Zeichnen und Rechnen. Jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen näher an dem Thema Basis besprechen, Basis für einen Faktorraum. Hier ist jetzt V R hoch 4, wir arbeiten wieder über R. Und der Teilraum U, den ich mir angucken möchte, wird erzeugt von den Vektoren 1, 1, 0, 0 und 0, 0, 1, 0. Die Dimension dieses Teilraums U ist 2. Und jetzt schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Wir haben eine Formel, einen Dimensionssatz für Faktorräume. Diese Formel sagt uns, dass die Dimension des Faktorraums das gleiche ist wie die Dimension des großen Raums minus die Dimension des kleinen, also des Teilraums. Hier hat der große Raum Dimension 4, der Teilraum Dimension 2. Das heißt, der Faktorraum hat auch Dimension 2. Jetzt wissen wir das, wir kennen aber noch keine Basis für den Faktorraum. Wie bekommen wir die? Naja, in der Vorlesung lief der Beweis konstruktiv. Da haben Sie gesehen, wie man eine Basis bastelt. Und ich werde mal an diesem konkreten Beispiel mit U erklären, wie das dann läuft. Sagen wir jetzt mal, wir nennen die Menge der Vektoren, die wir zum Erzeugen von U benutzt haben, B0. B0 ist jetzt also die Menge der beiden Vektoren 1, 1, 0, 0 und 0, 0, 1, 0. Das ist eine Basis für einen Teilraum, die können wir zu einer Basis von V ergänzen über R. Das ist alles Zeug, was wir wissen. Und ich ergänze jetzt mal fröhlich mit den Vektoren 0, 0, 0, 1 und 1, 0, 0, 0. Wenn Sie mir nicht glauben, dass das eine Basis wird, dann prüfen Sie es nach. Zum Beispiel, indem Sie auf lineare Unabhängigkeit testen. Da haben wir jetzt mit Hilfe unserer ganzen Matrix-Tricks viele Möglichkeiten, wie das geht. Wenn Sie das jetzt machen wollen, dann drücken Sie auf Pause und viel Spaß. Wie hilft mir das, eine Basis für den Faktorraum zu bekommen? Naja, ich kann jetzt einfach die Basiselemente, die ich ergänzt habe, hernehmen, die als Repräsentanten hinschreiben und dann, sagt mir die Konstruktion aus dem Beweis des Satzes, bekomme ich eine Basis für den Faktorraum. Hier würde es also heißen, dass ich einmal U plus 0001 betrachte, das ist ein Element des Faktorraums, und das andere ist U plus 1000, das ist ein weiteres Element des Faktorraums. Die bilden eine zweielementige Menge, von der ich behaupte, dass sie linear unabhängig ist und den Faktorraum erzeugt. Und zwar genau auf die Art und Weise, wie wir das im Beweis für den Dimensionssatz für Faktorräume gesehen haben. Was wir hier also bekommen, ist eine Basis für den Faktorraum, die wir uns anschaulich wieder vorstellen können als Menge von verschobenen Teilräumen. Man nimmt den Teilraum U, den man für den Faktorraum benutzt, man verschiebt ihn, das ist das, was die Repräsentanten tun, und diese verschobenen Teilräume erzeugen dann den ganzen Faktorraum. Das heißt, die Idee ist, mit Hilfe von wenigen Repräsentanten alle möglichen Verschiebungen des Teilraums ausdrücken zu können. Vielleicht hilft Ihnen diese Anschauung. Zum Schluss möchte ich noch einen alternativen Beweis für die Dimensionsformel angeben, die wir gerade benutzt haben. Und zwar mit Hilfe der Theorie von Vektorraumhomomorphismen. Dafür sei V ein endlich erzeugter K-Vektorraum, K ein Körper, natürlich, so wie immer. U ist ein K-Teilraum von V und wir betrachten jetzt den Faktorraum V modulo U. Ich möchte hinaus auf die Dimensionsformel, die wir schon kennen, nämlich Dimension von V modulo U ist dasselbe wie Dimension von V minus Dimension von U, natürlich alles über K. Jetzt beweisen wir das. Alpha sei eine Abbildung von V in den Faktorraum V modulo U und zwar ist die wie folgt definiert. Jedes V aus V wird abgebildet auf V hoch Alpha und V hoch Alpha ist einfach die Restklasse U plus V. Das ist eine wohldefinierte Abbildung. Sie geht von einem K-Vektorraum, nämlich V, in einen K-Vektorraum, nämlich V modulo U. Wir kennen die Rechenregeln in V modulo U. Oder wenn wir uns nicht mehr erinnern, dann drücken wir kurz auf Pause und blättern das nach. Und jetzt rechnen wir einfach mal die Homomorphie-Eigenschaft nach. Nehmen wir uns zwei Vektoren V und W aus V her. Dann ist V plus W in Klammern hoch Alpha dasselbe wie U plus in Klammern V plus W. Das heißt, wir nehmen die Restklasse, die repräsentiert wird durch V plus W. Die Rechenregeln im Faktorraum sagen uns, dass es dasselbe ist wie U plus V in Klammern plus U plus W in Klammern. Das U ist immer ein großes U. Und das ist dasselbe wie V hoch Alpha plus W hoch Alpha. Genauso mit der Skalarmultiplikation. Wenn Lambda aus K kommt, dann ist Lambda V in Klammern hoch Alpha dasselbe wie U plus Lambda mal V. Die Rechenregeln im Faktorraum sagen, dass das gleiche ist wie Lambda mal in Klammern U plus V und das ist Lambda mal V hoch Alpha. Diese Abbildung Alpha ist also ein Homomorphismus über K von V in den Faktorraum V modulo U. Schauen wir uns den Kern an. Der Kern von Alpha besteht aus allen Vektoren aus V, die von Alpha auf den Nullvektor im Faktorraum abgebildet werden. Der Nullvektor im Faktorraum ist der Teilraum U selber, sozusagen U plus 0. Wir gucken also jetzt alle V aus V an. Für die gilt, dass das Bild von V unter Alpha, sprich U plus V, dasselbe ist wie U. Ja, aber wann ist so eine Restklasse der Teilraum U selber? Genau dann, wenn der Repräsentant aus dem Teilraum kommt. Das heißt, wir gucken uns hier in Wirklichkeit alle V aus V an, die schon in U liegen und das ist der Teilraum U selber. Der Kern von Alpha ist also U. Was ist mit dem Bild von Alpha? Na, da behaupte ich jetzt einfach, dass das der ganze Faktorraum ist. Und warum? Na, wenn Sie ein Element aus dem Faktorraum hernehmen, U plus V, dann können Sie ein Urbild unter Alpha finden, indem Sie den Repräsentanten nehmen, der da steht, nämlich das kleine V, denn V hoch Alpha ist ja gerade U plus V. Wir haben also keine Probleme, Repräsentanten oder Urbilder zu finden. Wir nehmen einfach die Repräsentanten. Es gibt dann häufig ganz viele Urbilder. Das ist aber egal, es geht hier ja um Sojektivität. Wir haben hier jetzt also eine sojektive Abbildung von V auf den Faktorraum V modulo U und wir kennen den Kern. Der Kern ist U. Jetzt kommt die Dimensionsformel für Homomorphismen. Wir haben alle Zutaten. Wir haben einen Homomorphismus, wir kennen den Kern, wir kennen das Bild und dann sagt die Dimensionsformel, die Dimension von V ist dasselbe wie die Dimension des Kerns plus die Dimension des Bildes. Dimension des Kerns ist Dimension von U. Dimension des Bildes ist die Dimension des Faktorraums, V modulo U. Jetzt stellen wir das um, was da steht, und dann kommt die Behauptung raus, also die Dimensionsformel für Faktorräume. Das ist ein total eleganter, total schöner Beweis. Und jedes Mal, wenn ich die Vorlesung halte, denke ich, ach, eigentlich möchte ich den machen, der ist viel schöner als der andere. Er hat aber einen Nachteil. Wir kriegen hier keine Idee vermittelt, wie man eine Basis für den Faktorraum findet. Es ist wirklich nur die Bestimmung der Dimension. Keine Bastelanleitung oder Konstruktionsvorschrift, nicht mal eine Idee dafür. Heißt also, wenn es nur um die Dimension geht und uns egal ist, wie eine Basis aussieht, dann ist das super. Aber es ist gut, den anderen Beweis auch zu kennen, weil es ja sein kann, dass man mal konkret eine Basis ausrechnen soll für einen Faktorraum und dann hilft die Idee aus dem anderen Beweis. Und ich habe in dem Beispiel vorhin ja illustriert, wie man das konkret umsetzen kann. So, das war das Special zum Thema Faktorräume. Die Studentin, die gefragt hat und hoffentlich diese Folge anhört, möge sich bitte bei mir melden, falls irgendwelche Wünsche offen geblieben sind. Umgekehrt freue ich mich auch immer, wenn Leute sagen, oh danke, die Podcast-Folge hat geholfen. Dann weiß ich, dass ich da auf der richtigen Straße unterwegs bin. Wenn es weitere Fragen gibt, dann bitte einfach wie immer Bescheid sagen. Bis zur nächsten Folge.